habe ich jetzt also bereits einige Zeit nicht mehr hier predigen. Darum, mein Name ist Simon Rohr und ich bin Pastor in der Chrysona Brock und habe eine Frau und zwei Kinder und arbeite gerne hier. Einfach, dass wir einander wieder kennen. Es freut mich außerordentlich, jetzt hier über das Gleichnis zu predigen. Ich habe es gern, das Gleichnis. Wenigstens eine. Wir haben es ja schon gehört, es ist ein schwieriges Gleichnis. Also generell sind Gleichnisse immer schwierig, finde ich. Weil irgendwie ist eine Botschaft übertragen worden auf ein Bild und dann ist da noch ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen damals und heute. Und überhaupt gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten und das macht alles gar nicht so einfach. Eine Schwierigkeit da ist sicher, dass Jesus von Geld redet, es ihm aber nicht um Geld geht. Und das ist gar nicht einfach für uns heutzutage. Während wir eigentlich uns sollten da überlegen, um was es denn in dem Gleichnis geht, sind unsere Gedanken irgendwie immer noch beim Thema Geld. Dort hängen wir irgendwie fest. Wieso bekommen nicht alle gleich viel? Das ist doch eben ungerecht. Wie viel Franken wäre so ein Talent? Das ist auch eine spannende Frage, oder? Und ich habe nie verstanden, wieso dass es schlecht ist, so ein Talent sicher zu verwahren in der Erde. Wieso, dass das am Schluss so schlecht rauskommt? Ja, Jesus, oder, der erwähnt Geld in diesem Gleichnis, aber es ist eben nur ein Bild, ein Gleichnis für etwas anderes. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wenn wir uns jetzt dem Gleichnis nähern, und ich brauche dann einmal wieder mal den Begriff Geld, natürlich, dass wir aber nicht gedanklich uns rein nur auf das Geld fokussieren, sondern uns wirklich auch öffnen für das, was dahinter steht. Eine Frage möchte ich jetzt schon rasch beantworten, nämlich, wie viel Franken denn so ein Talent überhaupt wäre? Ein Talent damals hat etwa 6'000 Denare Wert gehabt und ein Denar ist ein Silberstück. Und es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, nämlich dort, wo ein Weinbauer Arbeiter für seinen Weinberg sucht. Die steht in Matthäus 20,2. Dort wissen wir, dass so ein Arbeiter pro Tag Arbeit ein Denar, ein Silberstück bekommen hat. Das heisst, wenn wir am Schluss 6'000 Denar brauchen, dann müssen wir 20 Jahre lang jeden Tag arbeiten und alles auf die Seite legen. Also dann auch nichts brauchen, 20 Jahre lang davon. Und dann kommt man so auf ein Talent. Einfach, dass man so ein bisschen sieht, das hat also doch ein bisschen Wert. Und wenn wir jetzt überlegen, ja gut, was ist denn das in Franken? Dann dürfen wir es ja nicht nur 1 zu 1 in Franken umrechnen, sondern wir müssen ja eigentlich die heutige Kaufkraft und alles mit einbeziehen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es am einfachsten, wir nennen den Durchschnittsjahreslohn in der Schweiz. Das ist nach Statistik 59'000 Franken pro Jahr. Und rechne das mal 20. Auch 20 Jahre lang arbeiten für ein Talent. Die jetzt gut im Kopf rechnen sind, oder, die wissen schon lange, da gibt 1,18 Millionen. 59'000 mal 20. Also es ist 1.180'000 ein Talent. Oder der 5 Talente bekommen hat, wären 5,9 Millionen Franken. Wenn wir es umrechnen in Franken und in die heutige Zeit, das ist eine doppelte Umrechnung. Ja. Also so ein Talent ist wirklich heute noch ein gewaltiger Betrag. Und ich glaube, wenn Jesus damals, ist es auch ein gewaltiger Betrag, 20 Jahre arbeiten, wenn Jesus eine Geschichte erzählt oder ein Gleichnis erzählt hat den Menschen, wo so Beträge aufgeführt sind, dann haben die Leute angefangen zu lassen. Das ist nicht irgendwie eine Pausenplatzgeschichte, wo es um zwei so ausgeht. Das ist eine Geschichte, wo es um richtig viel Geld gegangen ist, damals, wie heute für die Leute, und wo irgendwie die Leute anfangen, die Ohren spitzen haben. Die Frage ist halt, haben sie sich dann gedanklich auch wieder können von dem Geld losreißen? Oder sind sie dann dort verhaftet geblieben? Das wissen wir nicht. Wichtig ist, dass wir heute uns versuchen, dann auch immer wieder loszureissen. Jesus sagt schon ganz am Anfang von dem Gleichnis im ersten Vers, um was es denn ihm eigentlich geht. Was er will beschreiben mit dem Gleichnis. Und zwar das Himmelreich. Das Gleichnis sei ein Bild fürs Himmelreich. Jesus will uns einen Einblick in den Himmel geben. Doch gehen wir jetzt mal der Reihe an und schauen uns Person für Person in dem Gleichnis mal ein bisschen genauer an. Als erstes wird ein Mann erwähnt, der auf einen Reis geht. Und jetzt ist es nicht so wahnsinnig schwierig, da eine Idee zu bekommen, was das für ein Mann könnte sein. Jesus erzählt das Gleichnis über das Himmelreich. Er erzählt von einem Mann, der auf eine Reise geht und seinen Diener in dieser Zeit einen Auftrag gibt, den sie erfüllen sollen während seiner Abwesenheit. Klar, Jesus erzählt von sich. Er ist der Mann, der hier auf Reisen geht. Und das Gleichnis zielt auf die Zeit zwischen der Christi Himmelfahrt und der Wiederkunft. Also für die Zuhörer damals ist es ein zukünftiges Gleichnis gewesen. Wir sind mitten drinnen, für uns ist es pure Gegenwart. Das ist genau gemacht für uns. Also, ich würde sagen, wenn es die damals nicht ganz, ganz genau begriffen haben, oder? Das war erst Zukunft gewesen. Aber wir sollten da richtig eintauchen und versuchen, das gut zu verstehen, weil uns betrifft es heute wirklich. Also, und der Mann, wo da beschrieben wird, der könnte es gegeben haben. Damals hat es in Palästina Grossgrundbesitzer gegeben, wo sich dann einmal jeweils auf Handelsreisen aufgemacht haben nach Rom oder nach Alexandria. Und die haben in dieser Zeit daheim dann ihre Geschäfte übertragen an ihre Diener und die haben quasi müssen alles weiter betreuen und für ihre Geschäfte schauen. Es ist auch so, dass das Wort, das im griechischen Text steht, wo da einfach mit Diener übersetzt worden ist, das heisst eigentlich Doulos. Das ist mein erstes Wort, das ich gelernt habe, der Krishona oben bei dieser Sprachlehre Doulos. Das steht für Diener, Sklav oder Knecht. Mit diesen drei Bedeutungen könnte man es übersetzen. Und klar ist, da sind keine Sklaven gemeint. Weil Sklaven würde man nicht so derige Beträge anvertrauen. Das sind Diener oder eben Knecht, also Mitarbeiter gemeint, die das Vertrauen auch geniessen. Die Diener, die sind nicht ihre eigenen Herr gewesen, sondern sie sind abhängig gewesen vom Schicksal von ihrem Herr. Ist es dem gut gegangen, ist es ihnen auch gut gegangen. Also die haben schon auch ein Eigeninteresse gehabt, natürlich, zu schauen, dass es ihrem Herr gut geht. Genau. Sie sind bevollmächtigt gewesen, im Namen von ihrem Herrn Geldgeschäft zu tätigen, während er auf Reisen ist. Er hat ihnen das übertragen, er hat ihnen eine Vollmacht ausgestellt und er hat ihnen eben auch einen Auftrag gegeben. Er hat sie mit den nötigen Mitteln auch ausgestattet, denn da überhaupt etwas können zu machen, etwas können zu handeln. Und jetzt aufs Reich Gottes übertragen, sind wir Gläubige, die Diener. Wir haben Jesus als Herr in unser Leben eingeladen. Und er ist es, der uns einen Auftrag gibt und der uns bevollmächtigt und der uns auch begabt, der uns quasi Mittel gibt, den Auftrag auszuführen. Quasi Jesus übergibt uns seine Botschaft. Das ist wie unser Besitz. Und somit ist jeder Christ Botschafter. Also wenn du demnächst wieder mal Visitenkärtchen drucken lassen musst, dann könntest du unter deinen Namen schreiben, Botschafter des Herrn. Und das wäre nicht gelogen. Es klingt einfach keinem gut, oder noch? Aber das bist du eigentlich, Botschafter des Herrn. Eine Frage ist sicher, wieso hat nicht jeder Diener gleich viel bekommen? Weil da ist irgendwie Ungerechtigkeit in unserem, ja, wenn wir es von heute aus anschauen, christlich wär's doch, wenn die Sache gerecht und fair verteilt worden wäre. Gott ist doch gerecht, oder? Er müsste doch eigentlich jedem gleich viel geben. Um das ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich gerne euch einen Vers zeigen, wo wir im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 finden. Dort steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Gott ist gerecht. gerecht im Sinn, dass er jedem nur so viel gibt, wie wir auch ertragen können. Nicht jeder mag gleich viel ertragen. Nicht jeder mag gleich viel leisten. Nicht jeder kann gleich viel schaffen. Nicht jeder hat gleich viel Energie. Also jeder Diener bekommt nur so viel, dass er damit umgehen kann. Jesus überfordert uns nicht. Er weiss ganz genau, wie viel er uns geben kann. Ungerecht wäre es doch jetzt, wenn Menschen, oder wenn Jesus allen Menschen gleich viel würde geben und dann auch gleich viel würde verlangen. Für den einen wäre es eine Unterforderung und für den anderen wäre es eine ganz grosse Überforderung. Doch Jesus gibt jedem nach seinem Können. Jedem gleich zu viel geben wäre lieblos. Das wäre wirklich lieblos. Nein, die Unterschiedlichkeit oder dass er unterschiedlich zuteilt, dort finde ich, dort wird Barmherzigkeit und Liebe von Jesus erst sichtbar. Er nimmt jeden ernst, er kennt jeden, er weiss jedem, was möglich ist, was er verlangen darf. Er möchte, dass jeder kann das tun, was verlangt wird. Niemand wird überfordert. Und denken wir immer daran, es geht ja gar nicht ums Geld. Vielleicht haben wir darum das Gefühl, es ist ungerecht, wenn wir das Gefühl haben, jeder sollte doch gleich viel Geld bekommen. Aber es geht ja gar nicht ums Geld. Und selbst wenn es ums Geld ging, es ist ja nicht ein Geschenk. Der Herr sagt nicht, schau da, Diener, da schenke ich dir Geld. Kannst du tünterle, während ich auf Reisen bin. Es ist ja nicht, es wird nicht zu ihrem Geld. Sie müssen es nur verwalten, sie dürfen es ja nicht behalten. Also auch darum wäre es gar nicht schlimm, dass es nicht gleich viel ist. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was denn die drei Diener gemacht haben mit diesen Talenten. Oder Säck Gold, wie sie dem Text geheissen hat. So Säckli Gold, aber eben eigentlich heisst es Talent in der Bibel, im Urtext. Die ersten beiden Knechte haben sich unverzüglich an die Arbeit gemacht. Und beide haben es geschafft, das, was ihnen anvertraut worden ist, zu verdoppeln. Der erste hat aus 5 Talenten 10 gemacht und der zweite hat aus 2 Talenten 4 gemacht. Und wenn man genau liest, dann heisst es, sie gewannen. Sie haben jeweils ihren Teil noch einmal dazu gewonnen. Und noch einmal ein Ausflug ins Griechische, weil das Wort, das dort verwendet wird für gewinnen, das ist eigentlich ein Wort, das als Fachausdruck in der urchristlichen Missionssprache gebraucht worden ist. Also, das ist eigentlich ein Wort, das da ein bisschen zweckentfremdet gebraucht wird in dieser Geschichte. Es ist eigentlich nicht auf etwas Materielles gewinnen gebraucht worden, sondern es ist für jemanden, für eine Sache gewinnen gebraucht worden, für etwas dazu zu gewinnen. Und das hilft uns auch schon wieder, die Stelle besser zu verstehen. Es geht eben nicht einfach um Geld, gell? Es geht darum, die gute Nachricht weiterzugeben und Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen. Schon leider mit dieser Ausrichtung, wie das Wort eigentlich normalerweise gebraucht wird, können wir das so erschliessen. Jesus geht in diesem Gleichnis auch um Mission. Schauen wir noch einmal, wie der dritte Diener den aber geschafft hat. Der ist ein bisschen anders vorgegangen. Bei ihm heisst es, Vers 18, der aber einen Beutel Gold empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Es hilft uns wieder, die Ursprache quasi, das besser zu verstehen. Das Hingehen, wo da gebraucht worden ist, müsste man oder könnte man auch wieder anders verstehen. Es ist wie ein Distanzieren. Und es ist auch wieder nicht ein Distanz machen zu einer Sache, sondern zu einer Person. Also er hat sich eigentlich auch von einer Person entfernt. Der dritte Diener hat sich von seinem Herr und von seinem Auftrag entfernt. Er ist nicht einfach hingegangen, wie man es vielleicht heute würde so lesen, sondern er hat sich auch entfernt von seinem Herr. Und dann hat er es vergraben. Das steht da ganz klar. Und das wäre eigentlich sehr schlau. Weil was ich auch erst jetzt in der Vorbereitung herausgefunden habe, im Talmud, das ist ein jüdisches Lehrbuch, dort steht, es ist der sicherste Ort, Geld aufzubewahren, wenn man es vergraben tut. Also eigentlich hat er nicht unschlau gehandelt. Er hat es am sichersten, möglichsten Platz versteckt und so sicher verwahrt. Und doch hat sich der dritte Diener eine Zielverfehlung geleistet. Er hat das Geld nicht einfach sicherstellen, so wie er es gemacht hat, sondern er hat damit arbeiten und zu vermehren. Und dann, wenn wir in dieser Geschichte weitergehen, kommt dann Vers 19 und der fängt an, nach langer Zeit. Nach langer Zeit kommt der Mann retour. Und ab Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium fängt so die Endzeitrede von Jesus an. Und von dem Kapitel 24 her, bis wir jetzt hier mit in Kapitel 25 sind, sagt er jetzt bereits zum sechsten Mal, lange Zeit. Also er weist schon sechsmal darauf hin, es wird lang gehen, liebe Jünger, liebe Menschen, bis ich wieder wird kommen. Aber ich werde wieder kommen, sagt er auch. Und ich werde dann Rechenschaft fordern. Ja, wir müssen Jesus einmal Rechenschaft abgeben. Das lesen wir auch. Können wir an dem Gleichnis ablesen. Und zwar ist die Rechenschaft über den Punkt, wie wir während der Abwesenheit von Jesus seinen Auftrag ausführen tun. Wie wir den leben tun. Und es ist wichtig, oder? Die Rechenschaft kann nur Menschen betreffen, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, die seine Diener sind. Nur diese Menschen sind rechenschaftspflichtig. Und du könntest dir auch nicht durch das, dass du ganz gehorsam wärst, den Himmel verdienen. Dass wir überhaupt erlöst, errettet sind, das ist alles Gnade. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier noch anscheinend machen sollen. Da läuft wie alles als Geschenk voraus. Das ist geschenkt. Wir haben es unverdient bekommen. Wir wären ja nie perfekt gewesen. Gott hat uns die Erlösung, die Rettung geschenkt. Aber dennoch kommt noch einer irgendein Auftrag, den wir tun sollen. Weil wer jetzt meint, ja gut, ich bin errettet, ich bin erlöst, danke, Jesus, für das Geschenk, das du mir gemacht hast. Und jetzt ab in die Hängematte, bis dann du wiederkommst. Das ist irgendwie die falsche Einstellung. Das sehen wir auch in diesem Gleichnis. Das Erste ist ein Geschenk, unsere Rettung, unsere Erlösung. Und dann, wenn wir ihn aber zu unserem Herr gemacht haben, gibt er uns auch einen Auftrag, den wir ausführen sollen, in dieser Zeit, wo er eben weg ist. Und da im Gleichnis läuft das mit dieser Rechenschaft folgendermaßen ab. Ich lese Vers 20 und 21 vor. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Und Wort für Wort läuft es eigentlich beim zweiten Diener auch so ab. Sie kommen, die beiden Diener, und sie sagen, ohne gross viel Wort zu machen, was sie erreicht haben. Und Jesus lobt sie. Und speziell fällt mir auf, dass sie sagen, ich han können gewinnen. Und ich habe mir so überlegt, müsste es eigentlich nicht viel mehr heissen, weisst du, du hast können durch mich gewinnen. Das wäre doch der christliche Sprachgebrauch, oder? Schön demütig. Du hast können durch mich gewinnen. Und die kommen da und sagen, weisst, ich kann können gewinnen. Und ich habe so überlegt, ja, das muss mit dem zu tun haben, was Gott in der Schöpfung, wie er unsere Positionen von Menschen gedacht hat. Wir sind Gottes Ebenbild und wir sind verantwortliche Persönlichkeiten. Grundlage von der Arbeit, das ist alles Gnade, dass er uns Arbeit gibt, dass wir Ressourcen haben, dass wir Fähigkeiten haben, das ist alles geschenkt. Aber weil wir dann das Geschenk bekommen haben und verantwortliche Persönlichkeiten sind, werden wir zu verantwortlichen Mitarbeitern. Im Reich Gottes, wenn wir so wollen, wären wir immer Mitarbeiter, haben Verantwortung übertragen bekommen. Und auf diese Weise macht es in der Bibel auch unmöglich, einfach, dass wir alles auf Gott abschieben würden. Du hast gemacht, Herr. Ja, Gott hat vieles gemacht. Aber wir leisten unseren Teil auch da dazu. Wir sind mitverantwortlich. Und der Mann in der Geschichte, der hat dann seine ersten beiden Diener gelobt. Und dann hat er aber noch so gesagt, und das ist noch witzig, mit diesem kleinen Betrag. Und ich habe dann gedacht, nachdem ich ja da die lange Rechnung gemacht habe, wie klein denn der Betrag ist, habe ich gefunden, das ist jetzt schon noch frech, oder? Diesen kleinen Betrag. 20 Jahreslöhne. Also, ja. Aber irgendwie finde ich, Jesus hat da auch ein bisschen Humor. Und ich glaube, er will auch den Menschen zeigen, hey, das Himmelsreich, da hat den Schatz gegeben, da können die Menschen gar nicht verstehen. Also die paar Talente, die ich da jetzt vergeben habe, 8 mal 20 Jahre quasi arbeiten, diesen kleinen Betrag, das ist nichts für das Himmelsreich. Wir haben unendliche Reichtum. Das ist noch ganz spannend, das so anzuschauen. Auf jeden Fall, die beiden Diener, die haben es geschafft. Die Prüfung ist bestanden, wenn man so will. Sie haben das Ziel erreicht, den Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, wie der Paulus immer so würde sagen. Sie haben Jesus treu gehalten, Krone errungen. Und da wünsche ich uns auch, dass wir das auch so schaffen. Aber von alleine passiert es nicht. Und das sehen wir jetzt beim dritten Diener. Vers 24 und 25, dort steht, dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Die sind einfach gekommen und haben gesagt, da, schau, was ich gemacht habe. Und das war gut. Und da fängt es irgendwie schon mit der Rechtfertigung an. Es ist ein ganz anderer Stil. Und es dünkt mich, der Diener sei Freund geworden, seinem Herr. Ich habe schon gesagt, er hat sich distanziert von seinem Herr und ich finde, man sieht das da sehr gut. Er sagt zwar, ich weiß, aber in Wahrheit kennt er seinen Herr gar nicht. Und was er da weiß oder was er da behauptet, er wisse, das stimmt hinten und vorne nicht. Wenn er Jesus als strengen Mann bezeichnet, wo erntet, was er nicht pflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat, dann vertreibt er das Wort komplett. Das ist nicht Wort. Wenn wir das lesen, müssen wir das auch wissen. Das, was da steht, ist nicht Wort. Das, was der Diener behauptet, ist falsch. Der Diener hat keine Beziehung zu seinem Herr. Er kennt ihn nicht. Er weiss von seiner Gnade irgendwie nichts mehr. Er war ihm schon mal nahe. Aber da ist ganz vieles verloren gegangen. Ich meine, Jesus ist doch der Sämann. Jesus ist der, der den Samen vom Wort Gottes ausgestreut hat und jedem Mensch mit unendlicher Liebe begegnen tut. Und gerade dem dritten Diener ist er eigentlich mit sehr viel Liebe begegnet. Er hat gewusst, der kann wahrscheinlich nicht gleich viel handeln. Der kann nicht gleich viel erreichen. Und er hat ihm nur ein Talent anvertraut. Ein Akt von der Liebe. Und doch antwortet er so. Der Jünger, der hat Angst gehabt. Und zum Thema Angst schreibt der Johannes in seinem ersten Johannesbrief etwas, Kapitel 4, Vers 18, dort steht, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Der dritte Diener hat wirklich Angst gehabt. Dass er bestraft würde, wenn irgendetwas schieflaufen würde mit dem Geld, das ihm von seinem Herr anvertraut worden ist. Und jetzt scheint er froh zu sein, dass es endlich zurückgeben kann. Er sagt, hier ist es. Er ist froh, dass es zurückgeben kann, dass es wieder in dem Herr geben kann. Die anderen beiden, die haben die gleiche Menge dazugewonnen und sie haben alles bei sich behalten können, um mit dem neuen Gesamtbetrag quasi weiterhin zu arbeiten, weiterhin Sachen auch zu erreichen, zu tun für ihren Herr. Aber der hier, der dritte, der hat es vergraben und wollte es einfach schnellstmöglichst wieder weg haben. Als wäre es eine Last gewesen für ihn, als wäre es unbequem, als hat es doch gar keinen Platz in seinem Leben. Dabei ist der Auftrag von seinem Herr. Und damit distanziert er sich von seinem Auftrag und eben von seinem Herr. Und es ist, als würde er sagen, mit dem, was du mir da gegeben hast, wo die nichts zu tun haben, dann nimm es wieder. Du kannst es wieder haben. Und dann, wenn wir die Antwort, Vers 26a anschauen von Jesus, dann sagt er, aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener. Diener. Harte Worte. Worte, die man so hoffentlich niemand hören, die man so sicher nie wollen hören von Jesus. Aber wer sich gegen den Willen Gottes wendet, ist böse. Das ist die Definition von böse. Und wer seinen Auftrag nicht tut, ist faul. Und so kommt es, dass der Herr ein sehr strenges Urteil über den dritten Diener fällt. Vers 27, 28 und auch noch gerade Vers 30. Nehmen wir gerade alles zusammen. Da sagt der Herr, du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Und es ist nicht irgendwie eine Bankfiliale im heutigen Sinn gemeint. Es ist eine Wechselstube gemeint gewesen. Es ist einfach mit Bank da übersetzt, weil es eine moderne Übersetzung ist. Eine Wechselstube. Dort hat man Zins bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Gold. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Der Diener, der nicht wollte für seinen Herr arbeiten, ja, der nicht einmal das Geringste hätte wollen machen. Also er hätte nicht einmal das Geld zur Bank bringen. Er hätte es einfach wollen sicher verwahren und dann schnell wieder zurückgeben. Und nichts anderes wollen damit zu tun haben. Der ist unnütz für Jesus. So lesen wir es hier. Er hat keinen Platz im Reich Gottes und er wird in die Gottlosigkeit verbannt. Und das passiert mit einem Christ, wo sich von Jesus distanziert und schließlich abwendet und auch was ihm anvertraut worden ist, Jesus wieder zurückgeht. Wir haben unsere Errettung aus Gnade erhalten und niemand und nichts kann uns die Errettung wieder nehmen. Das muss man so sagen. Nicht, dass wir irgendwie Angst haben, wir könnten die verlieren. Das, was Jesus uns am Kreuz da hat, das ist in absoluter Sicherheit. Jesus würde es nicht zulassen, dass uns das irgendjemand kann nehmen. Mit einer Ausnahme. Wir können es wieder abgeben. Wir selber könnten uns von dem Geschenk wieder distanzieren und Jesus wieder zurückgeben und sagen, wir wollen es gar nicht. Wir wollen es gar nicht. Ich habe vorne den Vers 29 ausgelassen, den möchte ich jetzt noch anführen. Dort steht, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und wer wird im Überfluss, er wird Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und oft verstehen wir den Vers, wenn es einfach irgendwie falsch. Wir verstehen den so im Vollbezug auf Geld. Ja, der, wo reich ist, weißt, der wird immer reicher. Und der, wo arm ist, der wird immer ärmer. Und das löst auch eine gewisse Neid in uns innen aus und ich glaube, so verstehen wir den Vers aber auch komplett falsch. Weil es geht da ja nicht um Geld. Und wir haben auch gar keinen Grund, zu neidisch zu sein. Weil es steht eigentlich, wer im Auftrag von Jesus im Kleinen treu ist, dem wird noch mehr anvertraut werden. Und das gilt nicht nur auf dieser Welt, sondern es gilt dann auch im Himmel. Weil vergessen wir nicht, das Gleichnis da beschreibt ja das Himmelsreich. So hat er angefangen, Jesus im ersten Vers. Und das finde ich noch ganz, ganz etwas Wichtiges. Weißt, wenn wir sagen, wir kommen in den Himmel und wir werden ewiges Leben haben, wie müssen wir uns das vorstellen? Ewig auf einer Wolke hocken? Nein, wir kommen in eine Wohnung über. Also, wir haben keine Wolke. Gut. Dann hocken wir ewig in der Wohnung. Sehr unattraktiv. Oder? So ewig. Ewig einfach nichts machen. Schrecklich. Langweilig. Ewig Gott einfach anbeten. Ein Lied am anderen. Ewig. Er hält uns auch nicht so ab, oder? Und da kommen wir jetzt einen anderen Vorgeschmack über. Hey, wir werden etwas zu tun haben. Es wird Aufgaben geben. Auch im Himmel noch. Und das ist etwas, was uns erfüllt. Das ist auch etwas, was uns jetzt schon erfüllen tut und was uns auch dann erfüllen wird. Und es wird verschiedene Aufgaben geben. Jemandem werden grossere Aufträge, jemandem kleinere Aufgaben anvertraut werden. Das sehen wir in dem Gleichnis. Aber es wird kein Neid mehr geben. Niemand wird neidisch sein auf jemanden, der vielleicht mehr Aufgaben bekommen hat oder mehr Macht zu leisten, sondern es wird Frieden über dem herrschen. Und ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis auch aus dem Himmelsreich. Das macht, dass ich mich kann freuen auf das Himmelreich, auf die Ewigkeit, weil es nicht einfach irgendwie eine Wahrzahl ist, ein Ewiger, sondern weil es wird Erfüllung bringen, weil es wird lebendig sein, weil es wird mit etwas tun sein, verbunden sein. Ja. Ich komme langsam zum Schluss noch mit der Frage, ja, was lernen wir denn jetzt überhaupt aus dem Gleichnis, wenn wir es so ein bisschen erklärt bekommen? Was machen wir jetzt daraus? Und ich habe mir überlegt, wieder einmal mehr werden wir doch gewarnt in dieser Geschichte, dass wir unsere Beziehung zu Jesus einfach Sorge halten müssen. Weil das Problem ist, dass sich der Trainer von seinem Herr entfernt hat. Mit dem hat es angefangen, der ganze Schlamassel. Und dann hat er auch nichts mehr mit seinem Job zu tun haben, den er bekommen hat. Wir müssen dieser Beziehung, die wir zu Jesus haben, Sorge tragen. Passen wir auf, dass wir quasi nicht böse werden, also nicht den Willen Gottes tun, he? Und auch nicht faul werden, seinen Auftrag nicht ausführen, sondern, dass wir uns wirklich Jesus ganz zuwenden und seinen Auftrag wenden, leben in dieser Welt. Und wenn jemand von Auftrag, Auftrag, Auftrag leben, dann wäre es vielleicht gut, den Auftrag auch mal noch einmal zu lesen. Da könnte Matthäus 28, den Missionsbefehl nehmen. Oder ich habe jetzt hier Apostelgeschichte 1,8 genommen. Dort steht: Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, in Bruck, ja bis an die Enden der Erde. Wir sind noch nicht am Ende, oder? Darum habe ich es vorher nicht genommen. Einfach auf der ganzen Welt werden wir das machen. Und dabei hat jeder unterschiedliche Fähigkeiten und Gaben bekommen. Talent, wie passend, dass wir das heute das Wort so brauchen. Jesus geht absolut liebevoll mit uns um. Er erwartet nicht von jedem das Gleiche. Er weiss, dass gewisse Leute mehr vielleicht mögen leisten oder bessere Gaben bekommen haben für diesen Auftrag. Also, es gibt Leute, die haben absolut ein evangelistisches Herz. Die können vor Wildfremden hinstehen und die ganze Botschaft von der Liebe von Jesus ausbreiten. Die werden ein bisschen mehr müssen leisten anhand von dem Gleichnis. Aber jeder hat etwas bekommen. In dem Gleichnis hat jeder Diener etwas bekommen, nicht einer nichts. Jeder hat einen Auftrag bekommen, was es zu tun gibt. Jeder kann sich beteiligen an diesem Auftrag. Und das Gute ist ja, dass niemand auf sich alleine gestellt ist. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Ich sage immer, wir sind eine Krishona-Familie. Wir dürfen einander ja helfen. Wir dürfen einander aufmuntern. Wir dürfen einander wieder mal Stütze sein, wenn es irgendjemand nicht geklappt hat. Wir können einander Anleitung geben. Wir können einander füreinander beten. Wir haben den Heiligen Geist als Hilfe. Das steht auch so, den Heiligen Geist bekommen als Hilfe. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich schon die Anleitung. Wenn du etwas machen musst, wo du zwar weißt, du musst es machen, aber du weißt nicht wie. Das erste Mal ein Brot backen. Ja, es sind nicht viele Zutaten, oder? Mehl, Wasser, Hefe, Salz. Aber das erste Mal, ohne Anleitung. Ja, wie geht das? Was nehme ich wie viel? Wie lange muss ich es in den Backofen tun? Viele Fragen. Wie gut ist, wenn uns einmal jemand das zeigen tut? Schau so. So viel von dem, so viel von dem, so lange im Backofen und am Schluss ist noch gut, wenn du es ein bisschen lässt, abkühlen lässt, sonst verbrennst du das Maul, wenn es gerade ist. Einfach eine Anleitung dazu. Und das ist vielleicht auch so, oder? Manchmal hören wir einfach den Auftrag. Und wir wissen nicht wie. Wir haben keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Wir wären vielleicht schon bereit, den noch besser zu leben. Aber wir haben keine Idee, wie anfangen, wie umsetzen. Wir sind unsicher. Und wie praktisch, wie überaus gut, was für ein wunderbarer Zufall, dass wir jetzt in der Krishona Brücke so eine Anleitung haben. Spüren das schon? Es gibt jetzt die Möglichkeit, das My Friends Training zu besuchen. Und das ist ein wunderbarer Ort, um so eine Anleitung zu bekommen. Das ist nicht der einzige Ort. Und da geht es gar nicht. Wenn ihr einen anderen und einen besseren Ort wissen, dann dürfen wir auch dort hingehen. Aber es ist sehr, sehr überaus bequem, wenn es gerade hier hingetragen wird. Und wir da gerade miteinander können da drin hineingumpen und miteinander üben und besser werden. Und ich lade euch ein, vielleicht in aller Ruhe, das Gleichnis daheim noch einmal zu lesen und dann auch wirklich zu überlegen, wo kommst du Anleitung und Unterstützung über und wer ist nicht dran, vielleicht wirklich das My Friends Training zu besuchen. Es soll dir ja helfen, deine Talente zu verdoppeln. Ich bete.